Die Grenzwälder von Hatay, nahe der Mittelmeerküste, wo die Türkei im Südwesten auf Syrien trifft. Idlib, das täglich unter Beschuss liegt, ist nur 15 Kilometer entfernt. Aber hier ist es still, friedlich, könnte man meinen. Hohe Pinien überall auf den Hügeln, der Waldboden ist gepolstert mit getrockneten Nadeln. Auf syrischer Seite ist er vermint. Zwischen Wäldern und Olivenhainen liegen drei Dörfer und zwei Flüchtlingslager. Die Türkei betreibt eine vergleichsweise offene Flüchtlingspolitik der offenen Tür. Männer und Frauen gehen im Lager Jalada ein und aus. Kinder nutzen das Eingangstor als Klettergerüst. Nieder mit Bashar, singen sie mit ihren Erstklässerstimmen. Bashar muss gehen, wir bleiben in Idlib. Aber als die Panzer in ihre Heimatstadt rollten, mussten sie doch gehen. Bashar ist gemein, sagt die sechsjährige Nadja. Wir haben Angst vor ihm. Wenn wir heimgehen, werden seine Soldaten uns töten. Vor einigen Tagen haben die Vereinten Nationen Syrien wegen Gewalt gegen Kinder auf die sogenannte Liste der Schande gesetzt. Regierungstruppen, heißt es im Bericht der UN-Sondergesandten, haben Kinder als Schutzschilde missbraucht und auf Armeefahrzeuge gesetzt, um nicht beschossen zu werden. Selbst Neunjährige seien gefoltert und ermordet worden. Es gibt viele böse Soldaten, sagt Nadja. Es gibt auch gute, aber nicht genug, um Bashar zu verjagen. Am Ortsrand des türkischen Grenzdorfes Ishrin steht Mohammed Assad Faiser und schaut durch sein Fernglas hinüber auf die syrische Seite. Er macht das jeden Tag, sagt er, und sieht einen Stacheldrahtzaun, der die Hügellandschaft zerschneidet, drei syrische Soldaten, die sich in einem Rohbau verschanzen, links davon ein paar verlassene Häuser. Das ist Djerbed el-Shaws, sagt Mohammed, sein Dorf. Ich habe da drüben 6000 Olivenbäume stehen und 1000 Apfelbäume, sagt er. Du kannst sie von hier aus sehen, da drüben auf dem Hügel. Letztes Jahr konnten wir sie schon nicht abernten und dieses Jahr wird's wohl auch wieder nichts. Wenn Assad weg ist, dann gehe ich einfach rüber und kümmere mich um meine Bäume. Die Soldaten im Rohbau verschwinden jetzt hinter einem Mauervorsprung. Falls sie ebenfalls ein Fernglas haben, müssten sie deutlich erkennen, dass es in Ishrin ein paar Scheunen gibt mit der Aufschrift Bashar, Kalb. Bashar ist ein Hund. Daran lässt sich ablesen, dass die türkisch-syrischen Beziehungen, die vor dem Aufstand noch sehr eng waren, mittlerweile ziemlich gespannt sind. Wenn wir näher kommen, schießen sie sofort, sagt Mohammed. Hier sind überall Scharfschützen. Jeden Tag hören wir Schüsse. Trotzdem kommen täglich Syrer illegal über die Grenze, Zivilisten und Rebellen, die in der türkischen Provinzmetropole Antakya Nachschub organisieren. Heute Morgen bin ich aus Idlib gekommen, sagt ein Offizier der Freien Syrischen Armee. Ich bin hier rüber und gehe morgen wieder zurück zu meinen Männern. Die Katiba, die Einheit, die ich führe, besteht aus 150 Kämpfern. Vor 6 Monaten desertierte er aus der Regierungsarmee, weil er nicht auf Protestierende schießen wollte. Als ehemaliger Offizier übernahm er dann in Idlib eine Miliz und nannte sie Tahrir Ishemal, Freier Norden. Von wem er Befehle bekommt, weiß er selbst nicht so genau. Offiziell von General Mustafa el-Sheikh, der operative Chef der Freien Syrischen Armee. Sheikh ist als bislang einziger aus dem Generalstab zu den Aufständischen übergelaufen. Aber es gibt auch noch Colonel Assad, der wesentlich früher desertierte und die Autorität General Sheikhs nicht akzeptiert. Es gibt einen hohen Militärrat, ein paar hundert lokale Milizen, säkuläre, kurdische, sunnitische, auch islamistische, wie die Front zum Schutz des Volks der Levante, die wiederum zum Umfeld von Al-Qaida zählt. Die einen haben sich dem hohen Militärrat unterstellt, andere sind lose mit ihm vernetzt, wieder andere sind mit ihm zerstritten. Im Grunde, sagt der Offizier, muss jeder selbst schauen, wie er durchkommt. Ich bringe meinen Männern, was ich finden kann. Kameras, Telefone, Verbandszeug, Medikamente, sagt der Offizier. Ich würde auch Waffen einschleusen. Wir nehmen, was wir kriegen. Vom syrischen Nationalrat erwartet er nichts. Als eine Ansammlung von Exilanten, die in Istanbul, Berlin und Paris leben, fehlt dem organisierten Widerstand im Ausland die Verbindung zu denen, die innerhalb Syriens kämpfen. Die Rebellen im Grenzgebiet sind nicht gut auf den syrischen Nationalrat zu sprechen. Wir halten den Kopf hin und die Herren vom Nationalrat sitzen im Ausland und tun so, als seien sie unsere Führer, sagt ein Aufständischer. Vor ein paar Tagen haben wir einen Verletzten über die Grenze gebracht. Wir mussten ihn auf einer Leiter durch die Berge schleppen, 40 Kilometer. Er hat viel Blut verloren. Als wir dann auf der türkischen Seite waren, kam einer vom Nationalrat mit einem Journalisten angefahren und ließ sich mit dem Verwundeten fotografieren. Sie machten Bilder, stiegen ins Auto und reisten wieder ab. Und wir standen da und warteten 4 Stunden, bis endlich Hilfe kam. Nach den beiden Massakern in Hula und El Kubeir hat die Freie Syrische Armee den von Kofi Annan ausgehandelten Waffenstillstand für beendet erklärt. Es hatte sich ohnehin niemand mehr daran gehalten. Der Bürgerkrieg hat nun begonnen. Und in den Lagern jenseits der syrischen Grenze werden sich die Flüchtlinge für länger einrichten müssen. Die Männer werden vom Lagertor sitzen und rauchen. Und die Frauen werden gegen ihre Verzweiflung ankämpfen. Ich fühle mich so hilflos hier. Ich schäme mich so, sagt Jehan aus Damaskus. Ich weiß, dass 2 meiner Neffen bei der Regierungsarmee sind. Sie kämpfen für Assad. Ich hoffe, sie hören damit auf. Ich hoffe, sie desertieren. Sie sind noch so jung. Sie müssen da raus. It's time to go out of this shit army. Please, please go out.